Wir möchten heute über das Thema Dienstbereitschaft einmal nachdenken. Was sagt die Bibel dazu? Nur einen Teil wollen wir uns anschauen. Die Bibel sagt noch viel mehr. Aber wir wollen heute einfach mal vier Personen betrachten in der Bibel, wie es aussieht mit Dienstbereitschaft und wie es aussieht mit dem Dienen bei diesen Personen. Das Thema ist herausfordernd und in letzter Zeit habe ich das immer wieder gehört und in Gesprächen mit Geschwistern kam das Gespräch immer auch über das Dienen, über die Hingabe und Fragen tauchten auf. Und dann dachte ich, das ist vielleicht mal gut, irgendwie lag mir das auf dem Herzen, Joni macht es, predige mal darüber. Ich unterbreche deswegen heute auch die Epheser-Reihe und beim nächsten Mal würden wir im Epheser ab Vers 15 im ersten Kapitel weitergehen, aber heute machen wir eine kurze Unterbrechung. Dienstbereitschaft, was heißt das überhaupt? Besteht aus zwei Wörtern, einmal die Bereitschaft, das ist einmal ein Wille und die Fähigkeit, jederzeit oder auch zu festgelegten Zeitpunkten eine Aufgabe zu übernehmen. Bereitschaftsdienst auf der Arbeit kennen die Eltern vielleicht, die Älteren. Wenn der Papa einen Telefonanruf kriegt, auf der Arbeit ist vielleicht was kaputt gegangen, wenn der Papa gerade Schlosser ist, dann muss er los, weil er Bereitschaftsdienst hat. Oder der Arzt kriegt einen Anruf, fährt los, weil da gerade eine Not-OP ansteht, er fährt ins Krankenhaus und muss zu einer bestimmten Zeit, dann wenn der Anruf kommt, muss er los, weil er Bereitschaftsdienst hat. Zu jeder Zeit ist er abrufbar. In der Apotheke gibt es auch Bereitschaftsapotheken oder die Feuerwehr, da kennt man das auch sehr gut. Die haben so einen Pager, so einen Piepser hier und ich merkte das auf Arbeit. Beim Kollegen auf einmal piepte der los, er lässt alles stehen und liegen, er fährt zur Feuerwehr, weil er bereit ist und Bereitschaft hat, diesen Dienst auszuführen zu jeder Zeit. Bereitschaft ist jemand, der ständig abrufbar ist. Und das Wort dienen heißt auch so im biblischen Sinne, in abhängiger Stellung bestimmte Pflichten zu erfüllen. Bestimmte Arbeiten verrichten, bei jemandem einen Dienst zu tun oder zu jemandem Dienstes stehen. Wir kennen das auch von unserem Staat, gerade jetzt hört man immer wieder davon, dem König, das Wort kommt vom Ursprung her, dem König loyal zu dienen. Wir kennen das beim Militärdienst, da hört man immer wieder, ich habe gedient, wenn jemand mal beim Militär war. Ich habe gedient, ich war in untergeordneter Stellung des Staates und habe dort gearbeitet. Im Althochdeutsch, wo das Wort herkommt, das finden wir in der Lutherbibel sehr oft, das Wort Dio oder Deo, das heißt Knecht. Luther übersetzt es immer wieder, nicht Diener, sondern ein Knecht jemanden zu sein. Heute möchten wir aber vier Personen anschauen in der Bibel, wie sie dazu kommen, um zu dienen. Was für eine Dienstbereitschaft haben sie oder zeigen sie? Sind das hingegebene Knechte oder werden das hingegebene Knechte und Diener? Die erste Person, auf die wir schauen möchten, die finden wir im ersten Buch Mose, im zweiten Buch Mose, Entschuldigung, in Kapitel 2, das ist Mose. Mose, ein Diener Gottes. Und wenn wir über Mose reden, dann geht mein Herz auf. Was für ein Mann, was für ein Kerl, der ein ganzes Land jahrelang durch eine Wüste führt. Tausende von Menschen, wo er ansteht, wie er vor Gott steht, wie er mit Gott redet. Was für ein Diener. Aber wir möchten mal kurz drauf schauen, wie er zu so einem Diener wurde und wie eigentlich seine Dienstbereitschaft so gewesen ist. Und ich möchte aus 2. Buch Mose, Kapitel 2, 11 bis 14 einmal vorlesen. 2. Mose 2, 11 bis 14. Es geschah aber zu der Zeit, als Mose erwachsen geworden war, da ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten. Und er sah, dass ein Ägypter einen Hebräer erschlug. Einen seiner Brüder. Da schaute er sich nach allen Seiten um und als er sah, dass kein Mensch anwesend war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Am zweiten Tag ging er auch hinaus und siehe, zwei hebräische Männer stritten miteinander. Und er sprach zu dem Schuldigen, warum schlägst du deinen Nächsten? Er aber sprach, wer hat dich zum obersten Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, wie du den Ägypter getötet hast? Da fürchtete sich Mose und sprach, wahrlich, die Sache ist bekannt geworden. Mose, ein Israelit, der glücklicherweise im Hause des Pharaos aufgewachsen ist, ein studierter Mann, ein fähiger Mann, der die Gelehrten aus dem Hause des Pharaos hatte, die ihn unterrichtet haben. Mose hatte was auf dem Kasten, er hat eine gute Ausbildung gemacht. Er macht sich eines Tages auf, draußen einen Rundgang machen, gucken, wie das Volk Israel auch schuftet und was da vor sich geht. Und dann prügelt ein Ägypter auf einen israelitischen Mann, auf seinen Bruder. Mose geht dazwischen und er schlägt ein bisschen härter zu. Also der muss schon Power gehabt haben. Und er bringt diesen Ägypter um, diesen Soldaten, den Aufseher. Mose, sein Eifer, rettet seinen israelischen Bruder, seinen jüdischen Bruder, aus der Hand des Ägypters. Die Folge ist aber, Mose muss fliehen. Wir lesen kurz danach, Mose flieht, weil Mose Angst bekommt nach Midian. Dort sieht er einen Brunnen auf dem Weg, ist er da angekommen. Und dann sieht er Frauen dort, die wollen Wasser schöpfen. Und dann kommen aber andere Hirten, die die Frauen vertreiben. Mose geht dazwischen und vertreibt die Hirten. Also ich stelle mir manchmal Mose so, wie ungefähr, wo sitzt der? Der Reger, so eine Maschine, ne? Wie der einfach die Hirten vertreibt. Was geht in ihm vor? Der hat Power und er vertreibt die Hirten und er schöpft Wasser für die Damen, für die Frauen und hilft ihnen. Mose kann wieder diese Ungerechtigkeit nicht sehen. Ungerechtigkeit, die macht Mose anscheinend wahnsinnig. Nicht wahnsinnig, aber rasend, dass er will für Gerechtigkeit sorgen. Das geht so nicht. Mose gibt den Frauen zu trinken und wird anschließend vom Vater der Frauen eingeladen, die Töchter Jethros, und bekommt eine Frau, eine Tochter von Jethro zur Frau. Was macht er dann? Er gründet eine Familie, er wird Hirte, er baut sich ein schön ruhiges Leben auf. Ich gehe mal ein bisschen auf uns, er baut ein Haus. Draußen steht jetzt der Mercedes, ein Motorrad, er hat einen schönen Garten, er lebt ruhig, ihm geht es sehr gut. Ja, das Leben läuft, ne? Kann man bis zum Ruhestand genießen. Es ist einfach herrlich. Mose hat einen sicheren Job. Mose hat ein ruhiges Leben im Land der Midianiter. Ein wundervolles Zuhause. An Moses Stelle, ich denke, er sagt, mir geht es gut. Eines Tages aber geht Mose wieder zur Arbeit. Mose nimmt die Schafe, er geht ein bisschen weiter raus, anscheinend an einen neuen Ort. Wenn der Papa zum Beispiel auf Montage, oder Papa muss mal länger auf Arbeit, muss mal länger weg. Und Mose geht bis zum Berg Horeb und auf einmal sieht er eine merkwürdige Erscheinung. Ein Busch brennt, aber verbrennt nicht und Gott fängt an zu reden. Der Busch fängt an zu reden, etwas ganz Außergewöhnliches in dieses schöne, ruhige Leben von Mose. Gott erzählt Mose was, er redet mit ihm, Mose hört, er sieht, aber irgendwie möchte er das nicht hören und sehen. Warum? Weil Gott eine Aufgabe für Mose hat und dazu möchte ich lesen aus 2. Buch Mose 3, Vers 10. In der Aufgabe, da steht, was Gott sagt zu Mose, so geh nun hin zu den Ägyptern, zum Pharao, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israel aus Ägypten führst. Und Moses antwortet, ja, wer bin denn ich? Wer bin ich? Wer bin ich schon? Moses erste Ausrede. Gott sagt, keine Angst. Und Gott ermutigt Mose, hab keine Angst, denn ich werde mit dir sein. Mose, was macht er? Er schiebt eine zweite Ausrede hinterher. 2. Mose 3, 13. Mose sprach: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie fragen mich, und sie werden mich fragen, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Was soll ich dem Volk sagen? Die werden misstrauisch sein. Gott hebelt die Ausrede auch aus und sagt, stell mich ihnen vor. Sag ihnen meinen Namen. Ich bin, der ich bin. Sag ihnen, wer dich sendet, welcher Gott. Und Gott offenbart sich Mose, stellt sich mit diesem Namen vor und gibt auch direkt weitere Anweisungen. Mose, der zögert nicht lange und bringt eine dritte Ausrede. In 2. Mose 4, Vers 1. Mose antwortete und sprach, aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Eine dritte Ausrede. Wenn ich denen das sagen werde, die werden mir eh nicht glauben. Gott nimmt diese Aussage von Mose auf und gibt darauf eine Antwort. Er gibt ihnen drei Zeichen, die das Volk überzeugen werden und dem Pharao. In 2. Mose 4, Vers 8. Wenn sie dir nun nicht glauben, sagt Gott, und nicht auf die Botschaft der ersten Zeichen hören, so werden sie doch der Botschaft des zweiten Zeichens glauben. Wenn sie aber auch diese beiden Zeichen nicht glauben und nicht auf deine Stimme hören, so nimm Wasser aus dem Nil und gieß es auf das trockene Land und so weiter. Gott gibt nochmal eine Bestätigung. Mose, die Ausrede zählt auch nicht. Ich habe das schon vorbereitet. Mose wird pfiffig. Und jetzt kommt die vierte Ausrede von Mose und die lesen wir in 2. Mose 4, Vers 10. Mose aber sprach zum Herrn, ach mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast. Denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Mose lässt einfach nicht locker, die vierte Ausrede. So, ach, ich kann noch nicht gut reden. Wir wissen nicht genau, was es war. Es könnte das Stottern sein. Und wenn man sich das einfach mal vorstellt, wie ein Mann kommt und sagt, lass mein Volk ziehen, aber er stottert dabei. Es könnte sein, wir wissen es nicht genau. Ja, das wird mich auch nervös machen. Und Mose nutzt das als Ausrede, ich bin kein guter Redner. Und Gott nimmt auch diese Ausrede auseinander. Er nimmt sie ernst, aber er erklärt Mose ganz deutlich, auch dafür habe ich etwas vorbereitet. Gott macht Mose deutlich, wer gerade vor ihm steht. Im Anschluss lesen wir, wie Mose einfach erkennen muss, das ist ein Auftrag Gottes, ich kann nicht umgehen. Gott steht vor ihm, Gott sagt, wer fähig ist und wer unfähig wäre für diesen Dienst. Gott sagt ihm, du bist fähig und ich will, dass du gehst, weil ich dich dazu befähige. Hammer Einleitung, danke dir. Gott hat eine Gabe gegeben, die wir zu seiner Ehre anwenden können. Und das zeigt der Mose auf. Und jetzt hat Mose aber keine Ausrede mehr und bringt das, was wirklich sein Herz bewegt. Ich weiß nicht, ob du dich gerade darin ein bisschen wiederfindest. Ich lese 2. Mose 4, Vers 13 nochmal. Da erwiderte Mose, ach Herr, sende doch, wen du senden willst. Lass mich in Ruhe, ich habe so ein friedliches Leben, mir geht es so gut. Ich habe gerade mein Haus fertiggestellt, meine Wohnung gerade eingerichtet, meinen Job habe ich gerade so richtig reingesteigert, mir geht es gerade so gut, ich verdiene es gutes Geld. Das Kind ist unterwegs oder sonst irgendwas, kennt ihr das? Man findet dann so viele Ausreden und sagt, ach, am Ende sende jemand anders, wenn man ehrlich ist. Es ist manchmal unangenehm. Ich bin Gott so dankbar, dass er nicht locker lässt. Ich habe so viel Mühe reingesteckt. Meine Familie ist hier, ja klar. Mein Haus ist gerade fertiggestellt. Und jetzt soll ich alles lassen? Lass mich doch einfach hier leben. Such dir jemanden anders. Mit meinen Worten, ich habe keinen Bock drauf. Ich will mein Leben leben. Jemand kann das vielleicht sogar noch besser als ich. Da sind Dienste vielleicht in der Gemeinde, ob im Praktischen oder im Geistlichen. Vielleicht wurdest du mal gefragt, magst du vielleicht den Putzdienst übernehmen? Du bist so akkurat. Das ist eine gute Gabe beim Putzen. Würdest du den Begrüßungsdienst vielleicht machen? Es ist immer so schwer, so früh bei der Gemeinde zu sein. Aber du bist so offen. Du hast so kein Problem. Du hast eine Gabe, mit Menschen auf sie zuzugehen. Aber das passt mir nicht. Könntest du dich um das Essen vielleicht kümmern? Ja, es gibt noch bessere Köche. Ja, es gibt 5-Sterne-Köche vielleicht. Aber du kochst sehr gut. Ich war bei dir zu Hause. Ja, Ausrede, keine Zeit. Kannst du vielleicht einen Besuchsdienst machen? An die Geschwister, an die älteren Geschwister vielleicht. Ich weiß nicht, wie das in mein Leben passt. Weißt du, meine Karriere geht gerade. Ich bin in dem Verein und dem Verein. Jungscherstunde, Teenie-Stunde, Kinderstunde. Ist das vielleicht eine Begabung, die Gott dir gegeben hat, wo Gott dich befähigt hat und du findest Ausreden? Oder auch im Hauskreis. Ah, ich bin nicht so geistlich. Ja, vielleicht habe ich einfach keinen Bock, mir Zeit zu nehmen, um mich vorzubereiten. Vielleicht ist das der Grund. Wir finden eine Ausrede nach der anderen. Ich muss mal schauen. Ist mir zu früh. Ich treffe mich da mit Freunden. Das Leben ist gerade so gut, dass man nicht opfern möchte und so viele Ausreden sucht, um Dienste auszuschlagen. Und am Ende vielleicht findest du jemanden anders dafür. Und wenn das andere 20 Leute auch schon gesagt haben. Du sagst vielleicht, okay, ja, nee, das ist nicht so mein Grund, warum ich einen Dienst nicht annehmen kann. Es geht um was anderes. Vielleicht ist der Grund Zurückhaltung oder Sorge, etwas zu tun, wo Gott dich vielleicht nicht haben will, wo du nicht sicher bist, will mich Gott in diesen Dienst stellen, wo du zweifelst daran, wo du vielleicht Angst hast. Vielleicht ist das der Grund, einen Dienst anzunehmen, einen Dienst auszuführen für deine Geschwister, für die Menschen in deiner Umgebung, in deiner Nachbarschaft. Und du bist einfach nur ängstlich. Das kann ich verstehen. Und dann kommen wir auch zur zweiten Person, die etwas zweifelt an ihren Dienst, die sich nicht sicher ist. Und das ist Gideon. Gideon ist ein Mann, wir kennen ihn in der Kälte, wie er da das Heu drischt. Warum? Das Volk Israel wird unterdrückt von den Midianitern. Jedes Jahr, wenn das Volk Israel gerade die Ernte einfahren will, die Felder sind gerade alle fertig und dann wollen die Ernte einfahren und sind voll am Machen, dann kommen die Midianiter und töten alles Vieh und machen das ganze Ernte kaputt. Jedes Jahr aufs Neue. Und das geht Jahre um Jahre um Jahre. Und sie lassen nichts übrig, was draußen ist. Die Israeliten, die verstecken sich überall, damit sie irgendwie noch verschont werden. Und 7 Jahre lang, jedes Jahr aufs Neue, kommen die Midianiter und machen einfach alles platt, dann, wenn gerade eigentlich die Ernte eingefahren werden soll. Das Volk versteckt sich, lesen wir, in den Höhlen und den Bergen. Und Gideon in der Kelter, da wo man Wein presst, die Trauben presst. Was macht Gideon? Er drischt das Heu darin, er versteckt sich, sodass er wenigstens nur ein Stück weit etwas von der Ernte haben kann. Es ist verständlich, ich würde mich auch verstecken, muss ich ehrlich sagen. Klar. Und in dieser Kälte, Gideon ist gerade am Arbeiten, erscheint ihm ein Engel in Richter 6. Lesen wir das? Ein Engel erscheint ihm und das möchte ich einmal vorlesen, Richter 6, Vers 12. Oh, Entschuldigung, noch ein bisschen zuvor. Richter 3. Ich habe hier einen falschen Vers. Der Engel, der erscheint ihm, ich rezitiere das, und gibt Gideon einen Auftrag. Er sagt, Gideon, du sollst mein Volk befreien. Gideon ist erstaunt. Der Herr beruft Gideon in, der Herr sprach zu ihm in Kapitel 6, Vers 11. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra, die gehörte Joas dem Abisriter, und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihnen ein Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dies alles getroffen? Wo sind all die Wunder, und von denen unsere Väter erzählten, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten geführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten, habe ich dich nicht gesandt? Ähnlich wie bei Mose. Gideon kriegt den Auftrag. Aber Gideon ist misstrauisch. Da kommt ein Engel, sagt ihm was. Gideon sagt, wo ist dieser Gott? Schau doch zurück, wo ist dieser Gott, der uns aus Ägypten geführt hat? Ich sehe ihn nicht. Jahr für Jahr wird alles zerstört, kaputt gemacht. Wo ist dieser Gott? Und du kommst und ich soll jetzt in seinen Namen gehen. Wo ist dieser Gott? Ich sehe ihn nicht. Die Antwort ist, geh hin. Der Herr ist mit dir, geh hin, mach diesen Dienst. Und also Gideon steht da. Welcher Gott? Ich sehe ihn nicht. Und dann sagt er, habe ich dir nicht gesagt, du sollst gehen? Und was sagt Gideon? Weißt du, ich bin der Kleinste in der Sippe. Ich bin der Jüngste. Was kann ich schon anrichten? Und dann kommt die gleiche Antwort, die Gott auch Mose gegeben hat. Weil ich mit dir sein werde, wird das alles funktionieren. Weil ich mit dir sein werde, wirst du Sieg einfahren. Gideon zweifelt aber weiter. Er fragt sich, wer redet mit ihm? Er fragt den Engel, gib mir ein Zeichen. Zeig mir, dass der wahrhaftige Gott hier ist. Der Engel gibt sich Gideon zu erkennen, dass er von Gott gesandt ist. Und Gideon bricht sofort in Anbetung aus, weil er endlich sieht, dass Gott wirklich da ist. Dann spricht Gott ein zweites Mal zu Gideon in Richter 6, 25. Da steht, und in jener Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm den Stier, der deinem Vater gehört, und zwar den zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und haue die Aschera-Bilder um, das dabei ist. Gideon kriegt einen Auftrag, die Götter seines Vaters zu zerstören. Gideon traut sich nicht so ganz, er nimmt noch 10 seiner Knechte. Wir lesen in Vers 27, er hat Angst und geht bei Nacht, wenn die Dunkelheit kommt, wo ihn keiner sieht, und zerstört diese Götter. Am nächsten Tag ein Riesenaufschrei. Die Leute aus der Stadt sehen, dass diese Götter, Standbilder zerstört sind, dass irgendwer hat sie niedergerissen vom Vater. Dann finden sie heraus, dass es Gideon gewesen ist. Gideon war der Übeltäter. Und der Vater plädiert ganz weise und sagt, okay, dann soll der Gott Baal den richten, der das gemacht hat. Dann soll der Baal Gideon richten, weil wenn das Gott ist, dann kriegt Gideon schon sein Fett weg. Und es passiert nichts. Und das ganze Volk kriegt Furcht von Gideon über Gideon, weil sie sehen, Gideon passiert nichts. Da ist ein stärkerer Gott hinter. Etwas Totes kann halt nicht kämpfen. Gideon hatte gedacht, er ist der Kleinste, er ist der Jüngste. Und jetzt wird er vom Volk noch bestätigt durch Gott, weil ihm nichts passiert, obwohl der eine Gottheit zerstört hat. Gideon selbst wird bestärkt und dann soll es losgehen. Gideon soll die Midianiter vernichten und hat wieder Angst und Zweifel. Er fragt, kannst du mir Gott, kannst du mir das nochmal sicher zusagen? Irgendwie zweifle ich. Wisst ihr, Gott sagt nicht, boah Gideon, ey, das geht gar nicht. Gott sieht das Herz von Gideon und nimmt ihn ernst. Gott faltet Gideon nicht zusammen für sein Unglauben. Oh, was soll das? Gott geht auf diese Bitte ein und gibt ihm Sicherheit. Durch dieses Vlies, das kennen wir vielleicht von schon mal gehört, diese Geschichte. Einmal das Vlies muss feucht sein und dann muss das trocken sein und das andere feucht und hin und her. Und Gideon ist voll motiviert. Er nimmt sich 33.000 Mann und denkt jetzt, Gott ist an meiner Seite. Ich habe so eine Armee auch hinter mir. Ja klar, von Motivation. Und zieht raus gegen eine Armee, wo wir lesen, die Kamele und Zelte sind nicht zu zählen. So viele sind es. Aber Gideon hat Mut. Und Gott sagt, weißt du Gideon, jetzt kommt ein Problem. Du denkst, du wirst siegen, aber ich will nicht, dass du siegst. Ich will, dass ich siege. Es geht nicht um dich. Und Gott reduziert die Armee auf 300 Mann. Also dann hätte ich wieder Angst. Gideon steht wahrscheinlich unter Schock und Gideon hat wieder Angst und zweifelt schon wieder. 300? Aber Gott sieht auch das. Gott gibt ihnen einen Auftrag. Weißt du was? In Kapitel 7, Vers 10. Fürchtest du dich aber hinabzugehen? So lass deinen Burschen Pura mit dir ins Lager hinuntersteigen, damit du hörst, was sie reden. Und dann werden deine Hände erstarken. Gott sieht das Herz von Gideon. Wieder diese Zweifel, diese Angst. Gott sagt, okay, aber ich stärke dich. Gideon nimmt den Rat an, er geht runter und hört, wie die Menschen reden, dass Gideon anscheinend von Gott Kraft bekommt. Gott ermutigt Gideon dadurch, durch seine Feinde, in seinem Dienst. Am Anfang schaute Gideon, wer bin ich schon? Was kann ich anrichten? Ich habe Angst. Ich zweifle, ob das der richtige Job ist, ob das die richtige Aufgabe für mich. Ich weiß, willst du mich wirklich da haben, Gott? Gott richtet ihn aber wieder auf. Er geht auf die Bitten, weil sie ernsthaft sind, geht wirklich auf die Bitten ein von Gideon, um ihn die Angst zu nehmen, um ihm das Vertrauen zu geben. Ich will und werde mit dir sein, Gideon. Ich habe einen Freund, wir haben einen Freund, er betet für alles. Wirklich für alles. Er betete auch, welche Frau, er bittete um Gott immer wieder um Zeichen, weil er will wirklich den richtigen Weg gehen. Und ich persönlich konnte es nicht verstehen. Ich konnte es nicht verstehen. Mittlerweile durch Gideon durfte ich das lernen. Er betet, ich dachte, frag sie doch oder probier aus. Nein, Gott soll mir sagen, ob ich diesen Weg gehen soll. Und er betete für die Frau und dass Gott ihnen ein Zeichen gibt. Gott, ich bitte dich darum. Und dann kriegt er genau das. Da denke ich, boah, ich will auch. Ich wünschte, Gott würde mir auch so ein Zeichen geben. Welche Frau soll es sein und wie die Heirat und wohin sollen die gehen? Für den Job soll ich das oder nicht? Und dann wartet er stetig bis auf ein Zeichen. Es gibt so Menschen. Hammer. Für mich ein Vorbild ist der. So eine wunderbare Ehe. Sie haben geheiratet. So ein Dienst. Für mich sind das so große Vorbilder. Jobwechsel. Hat er gewechselt? Ja, ich weiß nicht, da sind so und so. Und dann hat er vor Gott. Und Gott hat alles genauso geführt, wie er bei ihnen erbeten hatte. Weil er diese Sicherheit braucht. Und so eine Hingabe, wie er in diesen Dingen hat. Ich staune jedes Mal. Vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht sagst du, ja, diese Ausreden, ja, nee, eigentlich, das ist nicht so mein Problem, aber ich habe Zweifel und Angst. Du hast Angst vor einer Aufgabe, etwas zu leiten, vielleicht eine Kinderstunde. Gott, willst du das wirklich? Ist dein Herz dann aber auch so ehrlich, dass du vor Gott gehst? Gott, ist das wirklich diese Aufgabe? Du hast vielleicht auch Angst zu versagen. Gideon ist uns ein Beispiel, dass Gott sich darum kümmert, wenn du es wirklich ernst meinst wie Gideon. Schildere ihn deine Bedenken, Gott wird dich aufrichten. Ich hatte einmal Zweifel, ich wurde gefragt, auf einen Männertag zu predigen. Und ich sagte wirklich, bevor ich über Gideon überhaupt nachdachte, ich sagte, Gott, wer bin ich? Das ist ein Männertag, da sind ältere, gestandene Männer, die sich im Wort milliardenmal besser auskennen als ich. Was kann ich denen schon sagen? Wer bin denn ich? Ich war so am Ringen, auf einmal klingelt das Telefon, mein Bruder ruft an, ich erzähle ihm, Peter, weißt du, ich traue mich nicht, wer bin ich? Und sagt er, weißt du, wer du bist? Du bist 30 Jahre alt. Ab diesem Alter haben die Männer, die angefangen immer, die Dienste fingen meistens so ab 30 so richtig an. Du bist ausgebildet ein wenig, mach dich nicht so klein. Ich sage, aber wer bin ich? Ich lad doch den Hans-Peter Reuer oder den und den. Sagt er, ach, weißt du was, Joni, bevor wir weiterreden, ich wollte dich eigentlich einladen, kannst du bei uns predigen? Und mein Bruder rief genau zu dem Zeitpunkt an, wo ich Zweifel hatte an mir selbst. Nicht an mir selbst, wo mir das Vertrauen zu Gott fehlte. Und genau dann antwortet Gott, er weiß ganz genau. Ich durfte voll motiviert an dem Männertag predigen. Du sagst, vielleicht ist das auch nicht deins. Es gibt noch eine andere Variante. Und die ist in der Bibel, das ist Jona. Gott begegnet Jona und gibt ihm eine Aufgabe, einen Auftrag. Jona 1, Vers 2. Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Jona reagiert darauf, indem er genau das Gegenteil tut. Er rennt davon weg. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Jona? Ja, ne? Ja. Das ist gut. Er rennt von dieser Aufgabe weg. Was macht er? Er schnappt sich ein Schiff, was in die entgegengesetzte Richtung fährt. Er weiß ganz genau, was seine Aufgabe ist. Gott lässt nicht locker. Er lässt einen Sturm aufkommen. Und die Schiffsbesatzung, die ist hysterisch, außer Rand und Band. Und weil das Schiff droht zu sinken, haben sie so Angst. Was macht Jona? Er schläft. Er chillt sein Leben auf der Flucht. Das Schiff droht unterzugehen und Jona schläft. Sehen wir die Rücksichtslosigkeit Jonas? Dadurch, dass dem ist völlig egal, die aus Ninive, das ist dem völlig egal. Bloß nicht dahin, auf keinen Fall. Die Besatzung weiß nicht weiter und dann überlegen sie und beten zu ihren Göttern. Dann ziehen die ein Los und es trifft Jona. Was macht Jona? Er sagt nicht, Leute, ich bin das Problem. Ich muss eigentlich hier weg. Er sagt, ihr werft mich raus. Er ist so rücksichtslos, er sagt, ihr müsst euch schuldig machen und mich rausschmeißen. Ich mach's nicht, dann wäre das ja Selbstmord. Er verführt noch andere zu solchen Taten. Auf seiner Flucht. Völlig rücksichtslos. Ihr sollt mich umbringen, ich mache keinen Selbstmord. Was macht die Besatzung, die gottesfürchtig ist? Sie bittet um Vergebung, bevor sie diese Tat beginnen. Weil sie sich fürchten, das zu tun. Dann ist Jona im Bauch des Fisches. Er wird rausgeschmissen, kommt ein Schiff, Fisch und nimmt den auf. Und dann schreit Jona auf einmal zu Gott. Jona 2, Vers 3. Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreichs, des Scheols, des schrie ich und du hörtest meine Stimme. Jona erkennt, was er getan hat. Er tut Buße, er kehrt quasi wieder um. Bekehrung, das ist, er sagt, ich habe das falsch gemacht. Ich will den richtigen Weg gehen, du hast mich herausgerettet. Und dann wird er ausgespuckt am Strand und macht sich auf nach Ninive. Das Volk in der Stadt, was macht es? Es kehrt um, nachdem Jona das Gericht verkündigt und ihnen sagt, was sie tun, wie sie leben, kehrt das Volk um. Und wie geht's Jona? Das sind ja die Israel, die Feinde gewesen, denen Jona das Gericht verkündigen muss. Er muss zu seinen Feinden, die er nicht leiden kann, mit denen er gar nichts zu tun haben will, oh, die schon wieder, muss er hingehen und denen noch das Gericht verkündigen. Nichts Gutes, so ne, wieder rein irgendwie kommen, sondern das Gericht verkündigen. Jona 4, Vers 1. Das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Er wurde zornig, weil die umkehrten. Jona hasst es, wenn Gott seinen Feinden Frieden schenkt. Und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist nicht das, was ich schon mir sagte, als ich noch in meinem Land war, denn auch dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte, denn ich wusste, du bist ein gnädig und barmherziger Gott. Du bist langmütig und von großer Gnade und das Unheil reut dich. Jona ist stinkewütend, weil Gott ein barmherziger Gott ist. Zu seinen Feinden. Das ist, warum ich den Dienst verweigert habe. Ich wusste, dass du gnädig und barmherzig bist, langmütig und das Unheil nicht möchtest. Eben nach haben wir gesehen, dass Jona genau das widerfahren ist. Er hat sich gegen Gott gestellt und Gott ist ihm gnädig, barmherzig, er ist langmütig und er will nicht das Unheil. Und jetzt ist er stinksauer, weil Gott diesen Menschen gnädig, barmherzig, langmütig und nicht das Unheil für die Menschen will. Die haben es nicht verdient. Ich sage, wer das verdient, Gott. Eben habe ich Vergebung erfahren. Von meinem Heiland, von unserem Retter Christus. Im nächsten Augenblick drehe ich mich um. Boah, ne, zu denen gehe ich nicht. Die mag ich nicht. Den erzähle ich nicht. Die kann ich nicht leiden. Der hat mir sowas gemacht. Nee, Gerechtigkeit soll ihm widerfahren. Eben habe ich Vergebung von unserem Herrn und Heiland erfahren. Und meinem Nächsten, vielleicht der Nachbar, der mir irgendwas kaputt gemacht hat oder was genommen hat, dem wünsche ich Gerechtigkeit. Ist das deine Einstellung zum Dienst? Vielleicht beruft dich Gott genau dahin zu gehen, denen, die dir eigentlich nur schaden wollen, nur niedermachen wollen, dich fertig machen wollen auf der Arbeit. Was fällt dir Gott ein, meinen Feinden Gnade zu schenken? Israel und Ninive, die waren sich Feind. Dienen aber nach meinen Absichten, nach meinen Zielen, nach meiner Vorstellung. Wehe dir, dass meine Erwartungen nicht erfüllt werden. Das geht noch weiter mit der Staude, die wächst. Und Jona rastet wieder aus, weil es wieder ihm nicht passt. Einfach, weil es mir nicht passt. Ich bestimme, wem ich diene und wer es verdient. Ich weiß nicht, ob das dir auch manchmal so geht. Und jetzt kommen wir auch zur letzten Person, zu dem vollkommenen Diener, den ich nicht auslassen möchte, Jesus Christus. Stellt euch mal vor, wenn Jesus Christus sagen würde wie Mose, ach Vater, sende doch jemanden anders, lass mich hier in dieser Herrlichkeit, nimm jemanden anders. Stell dir vor, Jesus würde sagen wie Gideon, wer bin ich schon? Ach, wer bin ich schon? Stell dir vor, Jesus würde sagen, wie Jona, wenn ich schon gehe, aber dann wie ich will. dann säßen wir nicht hier. Jesus wollte nicht sterben. Jesus kämpft im Garten Gethsemane und sagt, ich will nicht, nimm diesen Kelch von mir weg. Das war der Wille Jesu. Aber er hat seinen Willen unter Gottes gestellt. Und wenn du das willst, trotzdem, dann werde ich es trotzdem tun. Er hat so mit sich gekämpft, dass Blut aus seiner Haut herauskam. Blutschweißtropfen kam heraus. Jesus kämpft und ringt. Manchmal denkt man, ja, Jesus ist so ein Ultra. Jesus hat diese Kämpfe durchgemacht. Und wenn du manchmal kämpfst, dem wünsche ich Gerechtigkeit. Ich habe einen sehr starken Gerechtigkeitssinn. Das sagen mir meine Frau und meine Freunde und Geschwister. Und ich kämpfe jedes Mal wieder dagegen. Joni, nein, du hast Gnade bekommen. Wenn Jesus Gerechtigkeit fordern würde, dann säßen wir alle nicht hier. Wenn Jesus diesen Dienst auf diese Erde annehmen würde, nicht würde, dann säßen wir nicht hier. Nicht mein Wille zählt, sondern was du willst, Vater, das werde ich tun, bis zum Tod. Jesus, der in der Gestalt Gottes war, hat es nicht wie ein Raub festgehalten, Gott gleich zu sein. Philipper, lesen wir das in Philipper 2. Er hat sich dem Willen des Vaters unterordnet. Jesus hat sich hingegeben und die Heimat verlassen. Für dich und mich. Dass du Vergebung erfahren darfst und ich. Jesus hat sich von Gott erkannt als Sohn und ging Gott verlassen in die Hölle. Vater, warum hast du mich verlassen? Für dich und für mich, das war sein Dienst. Jesus hat sich zu einem unmündigen Knecht herabsetzen lassen und herabgesetzt, damit du und ich Rettung und einen Platz im Himmel beim Vater haben können. Bis hin zum Tod hat Jesus alles gegeben. Er hat seinen Dienst ausgeführt, auch wenn es gegen seinen Willen wäre, damit wir Vergebung erfahren dürfen. Jesus hat es getan für den, der ihn umbrachte, den Soldaten. Jesus hat es für den Soldaten getan, der ihn die Nägel in seine Hände reinrammte. Jesus hat es für den Soldaten getan, der ihn das Speer in die Seite stieß. Keine Gerechtigkeit, sondern Gnade, Langmut, Barmherzigkeit. Jesus hat es für Petrus getan, der ihn dreimal ins Gesicht verleugnete und sagte, diesen Jesus? Nee, den kenne ich nicht. Was? Nein, den kenne ich nicht. Und Jesus hat gesagt, und für dich tue ich es. Jesus hat es für dich getan. Für dich persönlich. Wie du auch über ihn denken magst. Er sagte nicht, nee, der Soldat, der hat mich bespuckt, der hat mich verspottet. Gerechtigkeit. Nein, er starb für ihn. Der Bruder hat mir dies und das gesagt. Nachdem ich etwas gemacht habe, hat das kritisiert. Dem wünsche ich Gerechtigkeit. Wir reden nicht mehr mit Personen, die mal vielleicht über uns gesprochen haben, was Schlechtes gesagt haben. Wir meiden Personen, weil mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Gerechtigkeit, keine Vergebung. Die haben mich angelogen, boah, das zahle ich denen zurück. Ich mache den Dienst nicht, weil ich keine Fehler machen will, weil dann kriege ich ja vielleicht noch auf den Deckel oder werde kritisiert. Ich bekomme keine Unterstützung darin. Von wem hat Jesus Unterstützung bekommen, als er vor dem Pilatus stand? Von wem? Alle sind weggerannt. Lesen wir auch von den Jüngern. Sie sind weggerannt, als sie Jesus gefangen genommen haben. Jesus hat alle seine Rechte abgelegt. Er hat sich zum Knecht, zu einem Diener gemacht, der keinen Anspruch auf irgendwas hat. Er hat keinen Anspruch auf sein Recht. Er hat es weggelegt. Das ist Liebe im Dienst. Ohne Rechtsanspruch auf Vergeltung und Zorn. Das war ein wahrhaftiger Gottesdienst. Wahrhaftige Anbetung ist die völlige Hingabe und nicht sein Recht einzufordern. Das ist Nachfolge Christi. Wir haben heute sehr viele Diener, die ihren Dienst gut machen oder machen würden, ein bisschen wie Mose, ein bisschen wie Gideon, ein bisschen wie Jona. Aber wir haben vielleicht wenige Diener, die mit allem, was sie haben, sich hingeben wollen, sich aufopfern wollen, ihren Dienst und von Gott gegebenen Gaben, die von Gott uns gegeben sind, die Einleitung war perfekt. Gott hat es gegeben, der hat dir Gaben ins Herz gelegt, dass du sie zu seiner Verherrlichung in der Gemeinde und in deinem Umfeld ausübst. Wenn du diese Gaben, diesen Dienst nicht ausführst, verhinderst du, dass Gottes Gaben an deinen Nächsten wirkungsvoll weitergegeben werden. Vielleicht hält dich der Wohlstand ab. Dein Zuhause, dein Wohnsitz, dass du dich wirklich sesshaft gemacht hast, wie bei Mose. Vielleicht hast du es auch aus den Augen verloren. Vielleicht zweifelst du gerade. Gott hat dir viele Aarons wie dem Mose geschenkt. Hier sitzen ganz viele. Viele, die dir dabei helfen. Die dir beistehen. Und Christus sagt selbst, in Matthäus 28, Vers 20 sagt er, ich bin bei euch, ich bin mit dir jederzeit, alle Tage bis an das Weltende. Ich bin jederzeit, zu jedem Zeitpunkt bin ich mit dir. Und Gott will sich um deine Bedenken kümmern. Vielleicht rennst du aber gerade auch weg. Du weißt ganz genau, was zu tun ist, wie Jona. Du weißt ganz genau, welche Gabe du hast und wo du sie einsetzen kannst, aber du schaffst es immer wieder, irgendwie davor wegzurennen. Dann ist heute vielleicht der Tag, um Vergebung zu bitten, umzukehren wie Jona und deinen Dienst anzugehen, damit der Segen weitergegeben werden kann. Vielleicht ist aber heute auch Tag der Buße vor Gott und vor deinen Geschwistern. Dann nimm dir Zeit. Nimm dir heute Zeit, wirklich, wenn du nach Hause kommst oder hier schon. Nimm dir Zeit, um die Dinge, vielleicht steht was zwischen deinem Bruder und deiner Schwester, zu bereinigen. Aufzuräumen, auszuräumen, damit du wahrhaftig rein, mit reinem Herzen deinen Dienst weitermachen kannst oder angehen kannst. Ich möchte uns ermutigen, auch durch diese vier Bilder, die uns Gott gegeben hat, dass wir den Fokus neu ausrichten auf unseren Heiland Jesus Christus, der uns in seinen Dienst gestellt hat. Wir dürfen ihn dienen. Wir dürfen, wir dürfen Gott dienen. Das ist schon krass. Also ich finde es krass. Und er befähigt uns dazu, dass wir uns hingeben und Jesus als Vorbild nehmen und mit völliger Hingabe diesen Dienst nachgehen. Ich möchte zum Abschluss noch Römer 12, Vers 1 lesen. Ich ermahne euch, nun Brüder, angesichts des barmherzigen Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, ein heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ich ermutige euch, dass ihr eure Leiber hingebt zu einem vernünftigen Gottesdienst, zu Gottes Ehre. Können wir das? Eigentlich nicht. Wie können wir das? Weil Christus mit uns ist und durch uns wirkt. Amen. Ich möchte gern noch beten.